noch sehr, euch Ihnen Bilgi Nayata vorstellen zu dürfen. Sie ist Professorin an der Universität Basel, selber stammt aus dieser Großregion, die heute so bewegt ist und in Unruhe geraten ist. Und sie wird uns etwas sehr Wichtiges jetzt zur Verfügung stellen, nämlich eine Sicht auch auf die historische Entwicklung. Es war ja erschütternd auch, für mich erschütternd, obwohl ich das ja geahnt habe, wie erschütternd eigentlich die Situation im Nahen und Mittleren Osten ist, war es noch einmal erschütternd, das so vor Augen geführt zu bekommen heute Morgen. Und es hat bei mir den Eindruck hinterlassen, ein Chaos und niemand weiß eigentlich, was er tut. Aus der Geschichte heraus können sich allenfalls jetzt auch vielleicht deutlicher, welche Kräfte, welche Kraftlinien hier eben am Wirken sind. Und ich freue mich auf dein Referat.
Vielen Dank, lieber Bert. Also ich stamme aus Ulm, da ist noch recht ruhig gerade, ja, aber meine Eltern sind tatsächlich auch aus diesem Gebiet. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin noch nicht so lange in der Schweiz, erst seit September, und habe außerhalb der Universität am meisten mit Denknetz bisher zu tun gehabt. Ja? Also das ist bisher so mein Zugang gewesen. Ich freue mich daher sehr, auch heute hier zu sein. Und habe jetzt weiterhin eine schwierige Aufgabe, wie ja schon die Vorredner schon hatten, über einen bestehenden und eigentlich immer sich intensivierenden Konflikt und Kriegssituation zu sprechen. Ich bin selber keine Historikerin, ich bin Politikwissenschaftlerin, auch wenn ich jetzt im Soziologie-Institut bin. Mein Zugang zu dem Nahen Osten ist also auch sehr stark von aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive geprägt, und das wird sich auch durch die verschiedenen Ausführungen sicher auch zeigen. Also ich bin keine Historikerin, sollte das nochmal unterstreichen. Was möchte ich heute versuchen gemeinsam zu diskutieren? Das ist einfach die Frage, ein bisschen den größeren, längeren historischen Kontext in Verbindung zu bringen mit der Situation, die wir jetzt erleben. Ich habe vor drei Semestern begonnen, in verschiedenen Seminaren immer wieder über diesen Konflikt zu reden. Einmal ging es um türkische Außenpolitik, einmal ging es um die Migrationsbewegung etc. Und jedes Mal ist das Feedback das gleiche. Oh mein Gott, das ist alles so unglaublich wirr. Wie kann man da nur eigentlich nur Sinn finden? Ist auch tatsächlich natürlich so. Meine Antwort da ist immer zu sagen, in 30, 40 Jahren werden wir ganz entspannt am Sofa sitzen oder auf dem Lesestuhl sitzen, und dann werden die ersten Bücher kommen über diese Phase. Und die Zusammenfassung, die Sie jetzt zum Beispiel über die Neuordnung des postosmanischen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg, da haben Sie zum Teil fünfseitige Zusammenfassungen. Ja, es gab Konferenz A, dann gab es Konferenz B, dann gab es Konferenz C, und so sind die Nationalstaaten entstanden. Und das macht wahnsinnig Sinn. Ja? Also in dieser Narrative, wenn wir heute über den Ersten Weltkrieg und seine Nachfolgen sprechen, erscheint uns das nicht wahnsinnig wild und chaotisch, sondern wir kriegen schon Analysen geliefert, die alle schon recht eingeordnet haben. Das Problem, das wir jetzt erleben, ist, dass wir genau in der Zeit uns befinden. Und eigentlich finde ich das eine riesige Chance, weil uns das natürlich zeigt, wie komplex diese Kämpfe sind. Ja? Im Nachhinein, wenn wir dann in 40, 50 Jahren diese Geschichte lesen werden, werden wir sie sehr reduziert lesen. Insofern finde ich das, die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, eigentlich auch als wirklich eine Chance. Sie ist zwar verunsichernd, weil es schwer ist, klare Meinungen, abgefertigte Analysen zu haben. Die habe ich auch nicht, ja, kann ich heute auch nicht liefern, zu sagen, genau so und so ist es. Ja. Aber es zeigt einfach auf, wie konfliktreich und komplex einfach das politische Geschehen allgemein ist. Das ist auch natürlich, hier erfahren wir das ja auch zum Beispiel jetzt in den Debatten zur Flucht etc., ist es ja oft auch nicht sehr einheitlich und eindeutig. Ich denke aber, dass dieser Blick auf diese Phase, Erster Weltkrieg und danach, hilfreich ist, weil, darüber wurde sicher schon heute Morgen gesprochen, weil die Umbrüche, die jetzt stattfinden, seit einigen Jahren, seit einer Dekade würde ich sagen, sicherlich in seiner Größe und seinem Ausmaß dem nahe kommen, was zuletzt eben nach dem Ende des Ersten Weltkrieges war. Ne? Wir würden vielleicht auch über einen Dritten Weltkrieg heute sprechen, wenn es nicht eben, wenn Syrien nicht in Syrien liegen würde, sondern irgendwo mitten in Europa. Ja? Vielleicht würden wir auch ganz anders darauf schauen, wie viele außenpolitische Akteure mittlerweile in Syrien und in der Region ihre Interessen vertreten, könnte man vielleicht auch eine ganz andere Lesart damit abbringen. Ja? Ich möchte vorschlagen, heute, ich muss nur sagen, es tut mir leid, einige der Slides sind auf Englisch. Ja? Ich unterrichte oft auf Englisch und heute hatte ich, sind meine Slides zerschossen, ich musste andere Slides dann noch wieder ersetzen, aber egal. Ne? Also so ganz grob, ich möchte erst kurz ein bisschen was dazu sagen, über die Schwierigkeit überhaupt über die Region und über den Konflikt zu sprechen. Ich glaube, dass da oft auch viele Muster immer wieder unbewusst natürlich ja, auch wieder zutage kommen. Es ist immer wichtig, sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass natürlich der Nahe Osten nicht nur der Nahe Osten ist, sondern immer in Verbindung auch mit Europa steht, von wo wir aus auf den Nahen Osten gucken. Also warum heißt eigentlich der Nahe Osten der Nahe Osten? Von wem ist es der Nahe Osten eigentlich? Ja, das ist ja natürlich eine Frage, die wir uns immer wieder daran erinnern müssen. Dann werde ich versuchen, nur ganz, ganz kurz wirklich auf diesen historischen Kontext Osmanisches Reich und sein Zerfall einzugehen und dann mit dem Beispiel Kurden, über das ja dann danach nochmal ganz aktuell, noch eingegrenzter und aktueller, dann Maike nochmal drauf eingehen wird. Ich möchte eher ein bisschen die Geschichte sozusagen, eine Eingrenzung vornehmen und die Geschichte aus der Perspektive derjenigen erzählen, die bisher keinen Staat gehabt haben. Natürlich, normalerweise, üblicherweise ist die Geschichte oft die Geschichte derjenigen, die nicht nur einen Staat haben, sondern auch sehr mächtig, einen mächtigen Staat haben. Da ist es mir wichtig, vielen von Ihnen ist ja sicher schon bekannt oder auch diese Kritik ist sicher schon sehr bekannt, aber ich denke, man kann es nicht oft genug wiederholen, über den Nahen Osten zu sprechen. Bevor man das tut, denke ich, dass es immer wichtig ist, nochmal über Orientalismus sich nochmal bewusst zu werden. Edward Said, ein ganz wichtiger postkolonialer Theoretiker, ein Palästinenser, der dann in den USA sehr lange gelehrt hat, leider 2003 verstorben ist. Er hatte ja das Buch, das ist sicher vielen von Ihnen bekannt, das Buch geschrieben schon 1978 über den Orientalismus, wo es darum ging, wie wir, also wir hier in Europa, über das andere, über den anderen sprechen, über den Orient sprechen, wie wir den konstruieren. Und er, seine Kritik, also drei Kernthesen, die er hatte, der Orient ist eine Konstruktion des Westens, der zu seiner eigenen hegemonialen Abgrenzung dient. Was heißt das? Das heißt, diese binäre Darstellung, ja, also im Nahen Osten oder auch woanders, ja, die Stichworte, die da fallen, zurückgeblieben, die Menschen sind emotional, die Politik ist irrational, Barbaren etc., also diese Adjektive, die oft dann in diesem Zusammenhang fallen, die dann natürlich im Gegenzug zum europäischen Pendant mit zivilisatorisch, Demokratie, Menschenrechte aufgeklärt, also diese antagonistische Aufstellung, die eigentlich den Kern von dem Orientalismus macht, das bedeutet, ich grenze den anderen ab und werte ihn auch ab, weil ich dadurch mich selber auch dann dadurch aufwerten kann. Seine Kritik war auch sehr stark, dass der Westen einen Monolog über den Orient führt und keinen Dialog. Und eine dritte Kernthese, Kolonialismus, Imperialismus und Rassismus sind die nährenden Grundlagen des Orientalismus. Ich habe lange zu Türkei, EU geforscht und es ist wirklich unmöglich, einen Satz zu sagen, kritisch oder nicht kritisch zur Türkei, ohne in diese Falle immer hineinzufallen. Ne? Also Blick hat mich schon 2-3 Mal angerufen und ich bin jedes Mal überrascht, ne, wie sie sich freuen, wenn ich die Türkei kritisiere. Ne? Dann möchten das unbedingt die Kurden, die Kritik aus kurdischer Perspektive hören, weil natürlich die Kritik an der Türkei in dem politischen Bild von Blick natürlich das auch ganz gut hineinpasst, wenn man Türkei-Bashing sozusagen oder eine Türkei-Kritik betreibt. Ja, das ist natürlich sehr schwer dann auch dort sich so zu positionieren und artikulieren, ohne immer in diese Falle zurückzufallen. Ja, das ist auch eine Herausforderung an mich und natürlich an uns alle. Ja, wie sprechen wir eigentlich über den Nahen Osten? Dieses Problem ist nicht nur ein Problem von Staaten, sondern das ist auch etwas, was auch in der Forschung sich widerspiegelt. Die Forschung über den Nahen Osten, die historische als auch die Orientalismusforschung, ja, die ja nach wie vor so auch heißt, war natürlich auch von sehr stark geprägt von diesem Gefälle von Europa aus nach in diesen Nahen Osten zu schauen. Ne? Man könnte ja auch die Region Westasien nennen. Ja? Es ist ja einfach nur, wo positionieren wir uns da und von wo aus ist es der Mittlere oder der Nahe Osten. Ja? Ganz klar. Ich finde, dass eine ganz spannende Entwicklung dabei ist, dass jetzt in den letzten 10, 20 Jahren ganz neue Forschung auch betrieben wird, wo man versucht, in einem Bewusstsein zu diesen postkolonialen Theorien oder zu diesen Orientalismus- und eurozentristischen Theorien zu versuchen, die Geschichte aus einer anderen Perspektive zu erzählen. Es gibt einen massigen, großen Wissensbestand und Literaturbestand über das Osmanische Reich. Sie erfahren da über das Alltagsleben der Armenier von 1915 recht wenig. Ja? Auch genauso wie die Kurden. Ja? Weil natürlich der Blick auch in dieser Forschung sehr stark, wie gesagt, auf die Metropolen fokussiert war und auf die Staaten, wie sie heute existieren. Also Geschichte ist natürlich immer ein Ausdruck dessen, auch unsere Gegenwart. Ne? Als gäbe es die Nationalstaaten schon damals und man schaut auf Türken, Ägypter, Iraker etc. und eben sieht nicht die Geschichten, die anderen Geschichten und die Konflikte, die zum Beispiel Kurden im 16. Jahrhundert hatten, die Jesiden im 17. Jahrhundert hatten. Das passiert aber jetzt und das ist sehr spannend, auch da zu lesen. Ich denke, dass wir in der nächsten Zeit auch wirklich viele neuere Einsichten über den Nahen Osten und über diesen postosmanischen Raum dadurch auch gewinnen werden, weil ich mich auch diesen postkolonialen Theorien sehr verbunden fühle und in meiner Arbeit eine wichtige Rolle spielen, möchte ich daher auch heute über die Region und über die vergangenen Dekaden aus der Perspektive derjenigen sprechen, die also eigentlich auf der Karte gar nicht mehr existiert haben. Ich glaube, dass das uns eine sehr, sehr viele Einsichten geben kann. Ja? Erstmal ganz kurz zum Osmanischen Reich, ja, kann man so 500, ja, kein Problem. Wirklich nur grob, also Sie haben sicher schon die Karten und die Ausweitung des Osmanischen Reiches gesehen, dass sich natürlich in verschiedensten Dimensionen sich ausbreitet und dann immer kleiner wurde. Also Sie sehen jetzt hier, die verschiedenen Schattierungen stehen eben zu den verschiedenen Phasen. Die farbliche Schattierung ist zeitlich, die Verluste der Gebiete über Zeit hinweg. Wichtig war nach dem, also ich möchte einsteigen beim Ersten Weltkrieg, an dem ja das Osmanische Reich als die Mittelmächte und somit die Verlierer sozusagen unterstützt hatte. Und ohnehin war das Osmanische Reich durch verschiedene Expansionsbestrebungen schon geschwächt und musste immer mehr Gebiete auch abtreten. Serbien, Rumänien etc. wurden schon vor dem Ersten Weltkrieg, musste schon abgegeben werden. Sowohl wegen Dynamiken, die innerhalb des Gebietes als auch eben regional und durch den Weltkrieg die Konstellationen, die dort entstanden sind, stand das Osmanische Reich vor einem Zerfall und eine Phase einer Transition von Osmanischem Reich, also von einem Imperium zu einem Nationalstaat begann. Da gibt es auch verschiedene Zeitpunkte, wann man diesen Punkt setzt. Einige setzen ihn an von 1908, wenn das die Lesart von innen ist. 1908 innerhalb des Osmanischen Reiches war ein wichtiger Datum. Andere setzen 1914 oder 1920 oder 1923 an. Ich werde auch gleich sagen, weshalb es diese verschiedenen Daten gibt. Aber wir können festhalten, über drei Jahrzehnte hinweg gab es diese sukzessive Überführung sozusagen, eine Disintegration von diesem Reich in neue Territorialstaaten. eine Episode darin, die gerade jetzt in den letzten Wochen sehr viel Aufmerksamkeit in den Medien auch bekommen hat, war das berühmte oder das berüchtigte Sykes-Picot-Abkommen, das jetzt sein 100-jähriges Bestehen gerade am 16. Mai feiern, zählen konnte. Also es wurde ja auch viel in der Presse, auch in der Schweiz berichtet, aber auch in der internationalen Presse, wurde sehr viel jetzt zum ersten Mal, also ich erlebe es zum ersten Mal, dass über Sykes-Picot so viel berichtet wurde. Das hat zwei Gründe. Zum einen natürlich dieses 100-jährige Jubiläum oder die 100-jährige Jahresgedenken davon, aber natürlich auch, weil 2014, als der IS dann im Irak einmarschiert ist und die Bilder von den wegrennenden irakischen Soldaten gab und den einfahrenden IS-Mitgliedern auf den Panzern, die dann ausriefen, jetzt ist endgültig vorbei mit Sykes-Picot, jetzt kommt die alte Ordnung wieder. Ne? Und dadurch hat das jetzt eine Prominenz erhalten. Was ist dieses Abkommen? Ich denke, es ist ein wichtiges Beispiel, um diese koloniale, imperiale Logik schön zu verdeutlichen. Sie hat dann letztlich, gab es dann andere Konferenzen und Verträge, die den postosmanischen Raum dann bestimmt haben. Aber hier der Gentleman oben, Marc Sykes und unten François-Georges Picot, haben 1916 für Großbritannien und für Frankreich diese Lösung gefunden. Sie gingen schon 1914 wurde schon darüber, über einen Zerfall des Osmanischen Reiches nachgedacht. Es war in den europäischen Hauptstädten, wurde schon lange über den kranken Mann am Bosporus, Sie haben den Ausdruck schon mal gehört, über den kranken Mann am Bosporus spekuliert, wie lange sich das Osmanische Reich sich überhaupt noch halten kann. Und es wurde schon voraussichtlich mal überlegt, was passiert denn, wenn es nicht mehr da ist? Wem gehört das denn dann? Ja? Und diese Linie, die Sie hier sehen, die hier gezogen worden ist, mit A und B, war eine gemeinsam ausgetüftelte Idee von diesen beiden Herren, die dann zu so einem Bild führen sollte. Das heißt, hier zeige ich nochmal, ne? Also das ist, geografisch sehen Sie das hier ein bisschen kondensierter. Der obere Bereich A sollte unter französischer Einfluss, der französische Einflussbereich sein und B britisch. Ne? So kann man natürlich ein großes Gebiet übersichtlich einteilen. Das hätte auch so dann konkret war die Überlegung eben, also Syrien und Irak eben unter dem Teile, also Sie sehen den französischen Einflussbereich und den britischen hier an dieser Zone. Warum über Sykes-Picot dann jetzt auch so gesprochen wurde, ist natürlich, das haben Sie sicher heute Morgen gehört, dass natürlich die Konfliktbereiche genau in dieser Trennlinie sich jetzt stattfinden. Ich würde sagen, warum dieses Abkommen sehr wichtig ist, also warum man darüber wissen sollte, ist zum einen, weil im arabischen Raum jedes achtjährige Kind, oder vielleicht auch schon sechsjährige Kind, von diesem Sykes-Picot schon gehört hat. Es ist ein Sinnbild, ein Innenbild der europäischen Expansion, der europäischen Imperialbestrebungen im arabischen Raum. Also Sykes-Picot ist hier nicht bekannt, aber im arabischen Raum kennen das Schulkinder. Dass es jetzt natürlich von der IS auch so politisiert wird und nochmal neu aufkommt, ist natürlich nicht von ungefähr. Es gab ja schon vielfach verschiedenste Formen von Aufständen in der Region, sowohl von der islamischen als auch von Seite als von anderen Gruppen. Da wurde Sykes-Picot nicht so prominent jetzt artikuliert, wie es jetzt passiert. Ja? Aber es steht für den Verrat an den Arabern zum einen, als auch eben für diese Vorstellung, dass man so eine Linie einfach ziehen kann. Jeder, der natürlich europäischen Kolonialismus kennt, weiß, dass es überhaupt nichts Besonderes ist. Afrika, also ganz der gesamte afrikanische Kontinent, wurde mit solchen Linien eben auch aufgeteilt. Was viel dann letztlich folgenreicher wurde, waren dann eben Konferenzen auch für die von der Perspektive der kurdischen Bevölkerung sind die zwei Konferenzen von Sèvres und Lausanne sehr zentral. 1920 kamen die Entente-Mächte zusammen mit den Vertretern des Osmanischen Reiches dann noch zusammen, um über neue Grenzen zu sprechen nach dem Zerfall. Was besonders an dieser Karte ist, ist, dass sie hier, das sieht man jetzt nicht so schön, aber dieser quer gestrichene Bereich, da steht Kurdistan. Ja? Also das Gebiet wird aufgeteilt, es soll eine Türkei geben, es soll Syrien und Irak, Persien, sehen Sie da auch oben natürlich, dass es schon existiert hat. Hier, an der Karte sieht man das nicht. Ach doch, hier doch auch. Dann soll es hier auch Armenien geben. Sie sehen das hier auch oben geschrieben. Also Autonomiebestrebungen oder waren vorgesehen 1920. Da wurde das Nachdenken darüber, wie dieser Raum danach eingeteilt werden sollte, auch mit viel stärkerer Berücksichtigung, sage ich mal, von den Gruppen, die auch dort lebten, erstmal vorgenommen. Das sah dann 1923 ganz anders aus. Im Vertrag von Lausanne, nicht unweit von hier, wurde dann über den Zeitraum von einem Jahr hinweg der Vertrag von Sèvres neu ausgehandelt. Insbesondere auch deswegen, weil die Türkei, die Vertreter, die dort 1920 für das Osmanische Reich dort waren, dann schon längst nicht mehr 1923 an der Macht waren. Stattdessen gab es einen nationalen Unabhängigkeitsbewegung innerhalb der Türkei unter einem Herrn, der hieß Mustafa Kemal, und später wurde er als der Vater der Türken, Mustafa Kemal Atatürk, umgetauft. Er hatte diesen nationalen Unabhängigkeitskampf erfolgreich geführt und darauf bestanden, dass die Grenzen von Sèvres, die für die Türkei vorgesehen waren, nicht so eng bleiben, sondern genau dort landen, wie wir sie heute, wie auch die heute nach wie vor bestehende Türkei auch hat. Also kein Kurdistan, kein Armenien, sondern die Türkei hat die Grenzen, wie wir sie heute kennen. Was hat das für die Kurden bedeutet? Eine der ganz klar größten Gruppen, die nach der Aufteilung, nach dem Ersten Weltkrieg, diejenige Bevölkerungsgruppe, nationale Bevölkerungsgruppe, die keinen Staat bekommen hat, staatenlos blieb. Sie sehen hier die Verteilung in der Region, so ganz grob natürlich auch in verschiedenen, aber Sie sehen hier so ein Kerngebiet, ja. Mit der Herausarbeitung, mit den neuen Grenzen und der Herausbildung von neuen Nationalstaaten nach 1923, in dem die Grenzen der Türkei, später dann noch die Grenzen von Syrien und Irak dann definiert wurden, bedeutet das, dass die Kurden, die eine der größten Bevölkerungsgruppen in dieser Region dann auch stellten, in Minderheiten, in vier Staaten als Minderheiten aufgeteilt worden sind. Ja? Die größte Gruppe befindet sich auf dem Territorium der heutigen der Türkei, etwa 25%. Diese Zahlen sind alles Schätzwerte, weil keines dieser Länder auch offizielle Zahlen über die Anzahl ihrer Kurden führt. Aber etwa 15 bis 20 Millionen in der Türkei, in Syrien stellen sie etwa 10% der Bevölkerung dar, im Irak etwa 20, 25, im Iran 11 bis 15, wie gesagt, die Zahlen variieren tatsächlich so. Sie sehen aber, dass in allen Ländern mit dieser Neuordnung neue, große Minderheiten geschaffen worden sind. Also nicht irgendwie Minderheiten, die 1% darstellen in einem Land, sondern groß genug, um eine starke Minderheit zu werden. Immer mehr als, also 10%, ja, etwa 10%. Dass das natürlich, ob das wirklich zu einem Frieden führt, wie er damals dann in den Zeitungen geschrieben wurde, die Lausanne-Konferenz wurde als eine Friedenskonferenz lanciert, war, ne, also ein Ei, aus dem dann die Taube springt, die lachenden Gesichter. Gesichter, zufrieden schauenden Gesichter, die dann noch da sind. Ja, das hat sich natürlich nicht so bewahrt. Das hat sich weder im Nahen Osten so bewahrt, noch hat sich das auch in den anderen Gebieten auf der Welt, in der diese Grenzziehungen und Ordnungen durch externe, durch andere Länder gezogen, mehr oder weniger auch willkürlich gezogen wurden oder willkürlich im Sinne von, dass sie nicht mit den Grenzen innerhalb übereinstimmten, sondern dass sie mit ihrer Interessenspolitik derjenigen, die an diesem Tisch saßen, überschritten, sehen wir ja auch bis heute natürlich auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch natürlich im Nahen Osten. Was bedeutete das denn, wenn man so eine Gruppe, so eine große Gruppe in vier Nationalstaaten aufteilt? Schauen wir uns mal Irak an. Ne? Irak, also hier die Gebiete, ich muss mal ganz kurz das mal sehen. Hier sehen Sie im Irak, also oben sehen Sie die Verteilung der verschiedenen Gruppierungen. Lila ist lila, ja, also Flieder ist die Anzahl der Kurden an der Grenze. Und Sie sehen also erstmal natürlich die Aufteilung, dass die Kurden, die auf dem irakischen Territorium leben, direkt natürlich an Syrien angrenzen und an die Türkei. Das heißt, es ist natürlich überall in die Kurden Grenzgebiet, ja, und dadurch natürlich immer wichtige Akteure, wenn es zu Konflikten kommt. Ja, es ist ja über drei Ländergrenzen verteilt, über vier Ländergrenzen verteilt, haben Sie hier eine Gruppe, die stark genug ist, erstens sich miteinander zu verbünden, aber auch natürlich sich zu mobilisieren gegen die jeweiligen Länder. Im Irak hat es seit der Gründung immer wieder Aufstände von Kurden gegeben. Barzani, das ist nicht der Barzani, der heute der Präsident der föderalen Region ist, sondern es ist sein Vater. Mollah Mustafa Barzani hat 31, 32, 43, 45 sich durchweg an Aufständen sich beteiligt und hat dagegen rebelliert, Teil eben auch unter Irak subsumiert zu werden. Der Krieg 1961, 74, 75, dann später wieder 76, 78, fast durchgehend hat man sich dadurch einen Konfliktherd geschaffen. Ja, es ist natürlich, die entstehen nicht von ungefähr, sondern man macht diese Einteilung. Es ist nicht so erstaunlich, dass es hier dann zu diesen Konflikten dann kommt. Nicht sehr viel anders war es auch im Iran, wo es ein bisschen ruhiger auch war, innenpolitisch bezüglich auf die Kurden. Aber auch hier wurde schon 1946 eine autonome kurdische Republik ausgerufen für ein Jahr, war kurzlebig, aber die Nationalbestrebungen von Kurden waren auch dort vorhanden, ja, und haben immer wieder auch zu Konflikten und Aufständen geführt. Zurzeit hören wir nicht so viel davon, aber es gibt auch eine Mobilisierung von Kurden innerhalb von Iran, wenn es übermorgen zu einer Destabilisierung und zu einem Konflikt in Iran kommt, werden die Kurden diejenige Gruppierung sein, die am besten mobilisiert ist. Es gab schon 2013, 2014 verschiedene Auseinandersetzungen auch mit der iranischen Armee, aber das wurde jetzt noch am Zaum gehalten. Allerdings bedeutet es ganz klar, wenn es zu einem Konflikt kommen würde, wären auch hier wieder die Kurden auf der Tagesordnung, so wie es in Irak und in Syrien auch war. Syrien muss ich wahrscheinlich heute jetzt gar nicht mehr sagen, außerdem werden wir später ein bisschen danach überhören, aber Syrien ist das Land, in dem die Kurden eigentlich die schwierigste Situation insofern hatten, dass sie 1962 einfach Staatsbürgerschaftsrechte entzogen worden sind, nach einem Aufstand. Das heißt, über 300.000 Kurden hatten dank des Vaters von Assad, dank Hafiz Assad, ihre Staatsbürgerschaftsrechte verloren, waren dadurch eine entrechtete Gruppe innerhalb Syriens, die sich dann aber unter anderem auch dem Umstand schuldend, dass die türkische, dass die kurdische Mobilisierung aus der Türkei, nämlich die PKK, 1980 ihren Schwerpunkt, also 1984, der Anführer der PKK, Öcalan, nach Syrien übersiedelte und dort sich lange Zeit aufhielt, hat das natürlich auch eine Folge gehabt für die kurdische Mobilisierung innerhalb Syriens. Und wir sehen natürlich heute, seit 2012, eine klare Autonomiebestrebung in Syrien, wo wir sicher nachher auch nochmal mehr hören werden. In der Türkei, wo die größte, wo über 15, also zwischen 15 und 20 Millionen Kurden leben, ist die Geschichte natürlich eine, die Sie sicherlich auch mitbekommen haben über die verschiedenen Dekaden. Also diese grün-orangen Gebiete sind dort, wo die Kurden überwiegend sich aufgehalten haben, seit den 1990er Jahren, wo es zu einer Massenvertreibung von kurdischen Zivilisten gab, kam es auch zu einer Dispersion, einer Verteilung von einer starken, sichtbaren Verteilung von Kurden außerhalb der traditionellen Region. Ganz kurz zusammengefasst war das für die Türkei, also anhand diesen Beispiels würde ich vielleicht diese Geschichte nochmal verdeutlichen wollen, was es bedeutet, diese Grenzen zu ziehen, ohne sich ohne die eigentliche Wirklichkeit, wenn diese Grenzen die eigentliche Wirklichkeit nicht abbilden. Die Türkei, die wurde 1923 gegründet, die moderne Republik Türkei, und prompt 1925 begannen schon die ersten Maßnahmen bis 1938 von Vertreibung, von Umsiedlung, von Assimilierungsprozessen, in dem eben die Namen, die kurdischen Namen in türkische umgewandelt worden sind. Das heißt, so wird zusammengefasst, könnten wir das die Türkifizierung sozusagen sagen. Ja. Es kam zu vielen Aufständen seitens der Kurden, die alle gewaltsam niedergeschlagen worden sind. Und seit 1938 gab es offiziell keine Kurden, sondern im offiziellen Sprachgebrauch hieß es die Bergtürken. Das hat sich bis 1990 hat die Türkei tatsächlich einfach geleugnet, dass es auch Kurden gab, und verfolgt bis heute noch eine Assimilierungspolitik. Seit 1980 gibt es eine immer größer werdende Massenmobilisierung der Kurden, die initiiert wurde von der PKK. Das hat zum einen zu einem sehr blutigen Konflikt innerhalb der Türkei geführt, in der natürlich auch das türkische Militär und die türkische staatliche Autorität die beste Gelegenheit hatte, autoritär zu bleiben. Ja? Also zu sagen, da ist ein Krieg, da sind Terroristen, wir können jetzt keine Demokratisierungsmaßnahmen vornehmen. Ja, wir dürfen das Militär nicht entmachten, weil dort es diesen Konflikt gibt. Das heißt also, dieses Beispiel zeigt, wie durch diesen Konflikt auch die Nationalstaaten, die autoritären Führer, sei es Saddam oder Assad, oder in der Türkei waren es wechselnde Namen, aber es war immer das Militär, also sehr militärnahe politische Führungen, die immer an der Macht waren. Der kurdische Konflikt hatte dann dazu geführt, war auch immer eine Legitimationsbasis, diese Macht zu stärken. Ja, also das heißt, also diese Struktur von autoritären Strukturen hat man natürlich dadurch auch automatisch mitgeschaffen, ja, indem man diesen Konflikt auch so weiterhin generiert hat. Von der Binnenvertreibung habe ich vorhin schon ganz kurz angesprochen. Da wurden 1 bis 3 Millionen Zivilisten von 1991 bis 1998 vertrieben. Das ist nämlich ganz interessant, wie das geschehen ist. Das war parallel, passierte das, als es auf internationaler Ebene im Irak ein Safe Haven, eine flugfreie Zone eingerichtet wurde, um eine Massenflucht von Kurden aus dem Irak in die Türkei zu vermeiden. Ja? Also man hat also diese Staatsgrenze hier, ne? Die sehen da, also da wo der weiße Kasten ist, ist Irak, ja, das sehen Sie jetzt hier nicht, ja? Da an der Grenze, ja, gibt es eine militärische Intervention, um die Kurden aus dem Irak, um für ihn eine Safe Zone, eine geschützte Zone, den 36. Parallel einzurichten, während 50 Meilen weiter das türkische Militär systematisch kurdische Dörfer entvölkert hat. Ja? Also in dieser Parallelität war das absolut möglich. Die Türkei hat damals freie Hand bekommen. Vielleicht können wir jetzt einige Assoziationen auch treffen. Ja? Die Türkei hat die NATO-Intervention im Irak unterstützt und die amerikanische Intervention unterstützt und wurde dadurch belohnt, dass sie freie Hand bekommen hat, die kurdischen Dörfer zu zerbomben. Das ist jetzt nicht so lange her, aber es ist möglich, innerhalb von 30 Jahren mehr oder weniger das Gleiche nochmal aufleben zu lassen. Was wir heute im Rahmen des Flüchtlingsdeals erleben, ist nicht sehr viel anders, würde ich sagen. Der Umstand, dass eben die Kurden in diesen in vier Staaten aufgeteilt worden sind, bedeutete einerseits, dass sie bis vor kürzlich nicht mehr auf dem Weltatlas und allen anderen Atlassen mehr zu finden waren. Das war aber nicht nur auf den Karten so. Da können Sie hier zu Hause nachgehen und Ihren Schulatlas anschauen, da werden Sie nichts zu Kurden sehen. Das war auch natürlich in der Forschung und in der Literatur so. Das sieht man jetzt hier nicht sehr schön, aber das ist eigentlich willkürlich ein Handbuch genommen, das sehr viel in den USA benutzt wird, um über den Nahen Osten einzuführen. Da sehen Sie bei Kurden einen einzeiligen Eintrag hier oben, ne? Und sonst natürlich zu Israel, zu Kuwait etc. etc. Also nicht nur von den Karten waren dann die Kurden wegradiert, sondern natürlich auch von der Geschichte insgesamt. Das hat sich aber allerdings, wie Sie sicher jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, sich doch ganz interessanterweise verändert. 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg könnte man sagen, die Kurden sind wieder zurück. Back on the map. Ne? Zenit ist ja ein Magazin, das in Deutschland erscheint. Das hatte vor 2 Jahren diesen Cover, ist dieses Land noch zu verhindern? Ja, und erwähnte dann ganz kokett, sprach dann über Kurdistan. Sie kennen ja vielleicht diesen Karl-May-Begriff, ne? Durchs wilde Kurdistan. Ja? Und Zenit schrieb dann durchs milde Kurdistan. Ja? Weil nämlich jetzt der was Südkurdistan ist, aus einer kurdischen Lesart und was den Nordirak darstellen würde, also das föderale Gebiet, was jetzt eben sowohl wirtschaftlich als auch politisch immer stärker wurde jetzt, ja, das ist vielleicht lustig, das hier in diesem Raum zu sagen, wird aber oft als die Schweiz des Nahen Ostens bezeichnet, weil es dort doch jetzt so viel Sicherheit für ökonomische, wirtschaftliche Sicherheit gäbe. Also vom wilden zum milden Kurdistan, ja, 100 Jahre später. Die Frage ist natürlich eine interessante, ist dieses Land zu verhindern? Das kommt natürlich zu einer Zeit, in der im Zusammenhang der Umbrüche in der arabischen Welt wir überwiegend eindeutig von vielen Krisen sprechen, ganz klar, und von vielen verlieren. Aber man müsste natürlich die Frage stellen, ob die Kurden nicht späte Gewinner dieser Entwicklung sind. Sie erinnern sich, haben sicher im Sommer 2014 gab es ja sehr, sehr viel Aufmerksamkeit in verschiedenen Magazinen von Marie Claire bis zu Elle und Vogue über die weiblichen über die Kämpferinnen. Vielleicht hören wir nachher dazu noch mal ein bisschen etwas, in Syrien, die gegen die IS zur Waffe gegriffen haben und weiterhin greifen, ja, und somit so als dieses Gegenmodell, ja, zu dem Verfall des Nahen Ostens in Fundamentalismus etc. darstellen sollen, ist natürlich die Frage, geht es jetzt tatsächlich zu einer, geht es tatsächlich jetzt zu einer Formierung, die zu einer neuen Staatsgründung führen könnte. Hier haben wir, also ich habe diese Karte genommen, um zu zeigen, ganz vielleicht nur kurz zu zeigen, wie sich jetzt um die Türkei herum ein immer stärkerer kurdischer Gürtel sich entwickelt. Ne, in Syrien sind die Kurden heute tatsächlich sehr auch stark. Es gibt verschiedene, also 3 autonome Regionen. Im Irak hat Barzani gerade kürzlich ein Statement nochmal erneuert und auch wieder im Zusammenhang von Skies Bekor hat gesagt, das ist jetzt endgültig vorbei, die Kurden möchten auch ihren eigenen Staat haben. Im Iran gibt es ebenfalls diese Mobilisierungsbeschränkung. Innerhalb der Türkei sind die Kurden trotz der verschiedenen herben Rückschritte, die es jetzt derzeit gibt, kann man ganz klar von einer sehr politisierten und mobilisierten Gruppierung sprechen. Das bedeutet also, dass nun wir in dieser Veränderung der Karten, die vor 100 Jahren stattgefunden ist, dass sie überhaupt nicht vorbei ist. dass das, was heute natürlich passiert, Nachwirkungen einer Politik, einer Grenzpolitik waren, ja, eine neue Grenzgründungspolitik waren, die einfach nicht stimmig waren mit dem, was tatsächlich lokal vor Ort stattfand. Dass das zu ständigen Konflikten geführt hat, wollte ich jetzt nur ganz kurz an dem Beispiel der Kurden verdeutlichen. Und als Ausblick, also als einen Schluss, möchte ich das gerne, um zu verdeutlichen auch, was Grenzpolitik eigentlich bedeutet. Ja? Etwas, was 100 Jahre weg ist, sieht ja auch sehr entfernt aus, aber wir können auch einige Sachen sehr direkt verfolgen. Ja? Also es gibt so bestimmte Mentalitäten und Logiken, die ziehen sich natürlich auch durch in verschiedensten Varianten, die wir auch in der Gegenwart beobachten können. Ich muss kurz über diesen Deal sprechen. Ja? Erstens mal, weil er ein Deal ist und wie wir uns daran gewöhnen, über einen Deal zu sprechen. Ja, die Vereinbarung zwischen der EU und der Türkei zur Flüchtlingskooperation, die auch immer wieder, wie gesagt, als Deal gesprochen wird. Europäische Grenzpolitik 2.0, würde ich mal sagen. Ja? Sie haben von dieser Vereinbarung gehört, diese 1-zu-1-Formel. Und ich möchte ganz kurz so darauf eingehen, weil ich finde, dass wir hier, um zu verstehen, warum das, was so irrational scheint, überhaupt nicht so irrational ist, sondern in bestimmten Punkten, wenn wir uns genau das anschauen, wir doch eine Logik darin erklären. Ne? Also uns wurde jetzt im März und seit Oktober wird uns allen erzählt von einer 1-zu-1-Formel. Ja? Wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt, an diese 1-zu-1-Formel. Wir können sie gut finden oder schlecht finden, aber wir sind jetzt mit dabei mit dieser 1-zu-1-Formel. Wir wissen von jedem Flüchtling, der heißt nicht mehr Flüchtling, von jedem irregulären, illegalen Migranten, aber eigentlich ja, Flüchtlinge, ja, die in Griechenland sind, zurückgeführt werden, soll die EU einen aufnehmen. Klingt doch eigentlich ganz, ist ein Deal, ne? Hier, nimm eins, gib eins. Ja? Dafür erhält die Türkei finanzielle Unterstützung. Ja? Sekunden ist ja auch, ja, die hat ja mehr Last, geben wir einfach noch ein bisschen mehr Geld, klar. Ne? Und die EU hebt im Gegenzug oder möchte im Gegenzug das Visum für die türkischen Staatsbürgerinnen aufheben. Ne? Und die Beitrittsverhandlungen sollen aktiviert werden. Nun, wir wissen natürlich, dass diese Visumsfrage schon seit Jahren extrem umstritten war für die EU und es auf keinen Fall in der Tüte war. Aber jetzt geht das. Jetzt auf einmal funktioniert das. Und interessant ist natürlich, was für erstmal mit welchen Instrumente damit hineingehen. Ja, etwas, worüber nicht so viel gesprochen wurde, war, dass natürlich auch die NATO zum Zuge kommt. Ja, in dieser Karte hier, wo die blauen Querstreifen sind, ist das Gebiet, wo jetzt die NATO-Schiffe in ihrem Einsatz dazu beitragen sollen, dass Schleppern und Schleusern der organisierten Kriminalität das Leben schwer machen sollen, sagt Ursula von der Leyen. Aber es bedeutet letztlich, dass NATO-Schiffe dort patrouillieren. Ja, also als Verteidigungsorganisation bewacht. Ne, ist da jetzt sind da sieben Vessels sind da mittlerweile mit dort. Ja? Interessant. Wir können natürlich in diesem Deal, ja, würde ich sagen, können wir sehr wohl eine Logik erkennen, die ich so als diese koloniale Logik sehen würde, die schon wir bei der anderen Grenzziehung gesehen haben. Also es soll Freiheit, Sicherheit, Fortschritt für uns geben, aber die Dehumanisierung der anderen. Ja? Also die Türkei soll zum Beispiel, die türkischen Staatsbürger sollen Reisefreiheit bekommen, jetzt, als Belohnung dafür, dass andere es nicht können. Ja? Also dieses, ihr kriegt, wenn ihr mitmacht, dass andere weniger können, ist eigentlich sehr stark im Kern von kolonialer Politik, also europäisch kolonialer Politik gewesen. Zur Zeit der Aufklärung ist die Hochblüte der kolonialen Expansionen. Ja? Wie können sich diese zwei Dinge sind sie eigentlich vereinbar? Das ist klar, ähnlich was mit der Schengen-Logik, dass es dann eine Reisefreiheit nach innen war, aber nach außen hin diese Abgrenzung. Ne? Also für das eigene, das andere abzugrenzen, als ein Beispiel dafür. Interessant ist, dass das auch überhaupt nicht neu ist, sondern da wurde ja schon mal mit Gaddafi etwas Ähnliches probiert. Und hier ist der Punkt, wie ich das verbinden möchte mit dem, wo es jetzt um diesen Konflikt geht. Denn interessant war ja, dass damals die EU 2005 mit Gaddafi der eigentlich persona non grata war, letztlich wieder auf die politische Bühne zurückgeholt wurde, mit dem Bestreben, dass er doch die Grenzen absichern soll. Dass das nicht funktioniert hat, haben wir gesehen. 2011 die Proteste, die dort passiert sind in der arabischen Welt, hat ja natürlich nicht nur die Diktatoren, also die nationalen Diktatoren zur Fall gebracht, sondern das waren ja alles die Grenzwächter des EU-Border-Regimes. Ja? Aus dieser Perspektive müsste man sich mal natürlich überlegen, was ist denn passiert, wenn man jetzt Erdogan so stützt, wie man ihn stützt. Ne? Und diese Hierarchisierung von Ordnung und Stabilität, ja, also diese Überordnung von Ordnung und Stabilität zu Menschenrechten und Demokratie, ist etwas natürlich, was wir in diesen vergangenen 100 Jahren durchweg gesehen haben. Jeder wusste natürlich, wer und was Saddam ist. Ja, das ist, war nicht neu, genauso auch für die anderen Herrscher der Region. So sieht es derzeit gerade in den kurdischen Gebieten in der Türkei aus. Das ist Diyarbakır, aus dem schon mittlerweile 300.000 Menschen geflohen sind. Man macht also einen Flüchtlingsdeal mit einem Land, das gerade schon so zerstört ist, das so zerstört, wo es jetzt schon 300.000 Binnenflüchtlinge gibt, und es ist sicher absehbar, dass wenn dieser Krieg gegen die Kurden, der jetzt nun natürlich durch diesen europäischen Rückhalt extrem an Zulauf gewonnen hat, dass man dadurch sich wieder neue Flüchtlinge kreiert. Ja? Man müsste nur ein bisschen gucken, was 2005 und 2011 in Libyen passiert ist, um zu wissen, was jetzt hier auch wieder sich wiederholen wird. Daher also denke ich, dass dieser Blick auf diese Priorisierung, auf diese Logiken, ja, die eigentlich sehr irrational erscheinen. Aber wenn wir heute schon angucken, wie dieser Flüchtlingsdeal zusammenkommt, denke ich, dass wir viele Hinweise haben, um zu verstehen, warum all die anderen Dinge auch parallel funktionieren. Da höre ich auf.
Besten Dank, Birgi.
Gerne.
Ich habe eine Neigung, euch vorzuschlagen, dass wir gleich jetzt im Anschluss Maike Nack hören, weil das jetzt eine direkte Weiterführung der gleichen Erzählung ist und die Fragen dann zusammennehmen, wenn ihr einverstanden seid. Dann vor dem Podium machen wir eine kurze Pause und dann gibt es noch einmal eine Diskussion, die den ganzen Boden spannt, über den zentralen Osten.
Westasien.
Seid ihr einverstanden?
Westasien.
Westasien. Ultra-West, Fernwestasien. Ist das gut so? Dann freue ich mich jetzt auf das nächste. Hast du auch eine drauf?
Ich hätte auch.
Bist
eine.
Warum?
Nein, kommt drauf an.
Hast du keines Ding? Habe ich dich
nee,
jetzt?
Nee, das war ferner. Ferner.
Dafür brauchst du den Stieg.
Achso, brauchst du den? Ich wollte.
Du wolltest doch.
Nee,
schau ich
also,
auf.
Möchtest du hierher schauen?
Ja,
so habe ich jetzt verstanden. Ja, alles klar.
Dann, weil jetzt doch eine kleine technische Pause entsteht, vielleicht doch ein oder zwei Fragen an Birgi.
Gerne.
Welche Bevölkerungsgruppe sehen wir heute am wenigsten? Und kannst du das sagen, in diesem ganzen Konfliktfeld? Jetzt sprechen wir über die Kurden, auch weil sie sich doch immer wieder stark artikuliert haben.
Ja, das ist also wirklich eine super Frage. Es gibt ja also verschiedene, also es gibt natürlich mehr, viele. Die Esiden, die teilen natürlich auch Kurden, sind aber trotzdem. Auch wo es jetzt zu Konflikten kommt, die wurden ja im 2014, hat man viel über sie gehört, ja, aber es ging jetzt doch sehr stark.
Im Nordirak, oder?
Im Nordirak, genau. Also die jetzt Flüchtlinge sind in der Türkei und dort eingetrackt sind sozusagen. Ja, und sie sind in einer schwierigen politischen Lage, weil sie sie haben ein furchtbares Dilemma. Ja, also das sind ja die PKK und war ja die Gruppe, die ja dann sie gerettet hat in dem Gebirge, als sie vor dem Genozid standen. Und sie sind jetzt alle in diesen Lagern, die natürlich nicht so gut ausgestattet sind wie die türkischen Lager, weil die einfach viel mehr Geld haben etc. Sie gehen also nicht in diese Lage von Erdogan, weil sie ja auch da, ne, da so ein bisschen Bringschuld, also wie sagt man das, ja, sich verbunden fühlen sozusagen, ja, aber dadurch natürlich auch in einer politisch wirklich nochmal schwierigen Lage sind. Ne? Es sind 14.000, die jetzt derzeit in der Türkei sind, in diesen Lagern. Aber ich denke auch, die Armenier, die es noch in Syrien gab, es gab ja, also das ist ja das Traurige auch an Syrien, ne? Syrien war ein Land, das Land im Nahen Osten, das wahnsinnig viele Flüchtlinge über die Zeit aufgenommen hat. Also nach dem armenischen Genozid 1915 hat Syrien die meisten Armenier aufgenommen und sind dann später eben nach Libanon. Das ist sehr traurig, dass das jetzt so unser Fall geworden ist, aber dort sind eben noch die ganzen Armenier, die auch als Christen so zwar nicht die Aufmerksamkeit bekommen, weil es immer um die IS geht oder dann halt eben auch um die Kurden. Würde ich jetzt so spontan sagen, aber es ist sicher noch, also wir hören auch sehr wenig insgesamt von der Region, was in Jemen passiert etc. Aber das ist, unsere Bilder sind sehr, sehr kanalisiert. Also selbst wenn wir verschiedene Geschichten hören, sind es immer Geschichten, also sind vielleicht verschiedene Zugänge zu IS, aber es geht immer um die IS. Ja? Also das ist das Grundproblem. Würde ich sagen. Das ist sicher eine Frage jetzt, die für das nächste Panel sehr gut überführt. Also in der Umstand, dass die Kurden in verschiedenen Nationalstaaten aufgeteilt waren, hat dazu geführt, dass es unterschiedliche politische Kulturen und politische Praktiken gibt. Ja? Die Kurden im Nordirak sind mehr, darf man so pauschalisieren, sage ich das jetzt mal so in die Runde, ja, sind konservativer, sind patriarchaler als zum Beispiel die Kurden in der Türkei, die über die PKK sehr stark mobilisiert sind, was eine säkuläre, ehemals marxistische Organisation ist, ja, wo die Frauen eine ganz wichtige Rolle haben in dem Kampf etc. In Syrien ist das ähnlich, also da gibt es ja auch Verbindungen und in der Türkei und in Syrien wird natürlich schon viel Wert gelegt, inklusive Politik zu betreiben, also ist Rojava ist ja jetzt so ein Beispiel geworden von Pluralität und Vielfalt, um es wirklich mit gutem Gewissen zu sagen, würde ich gerne hingehen wollen und mir das anderthalb Jahre wirklich vor Ort anschauen und zu sagen, ja, die Minderheiten sind da alle ganz gut auch vertreten. Ja? Aber alleine als Konzept, und das ist ja schon wichtig, sie möchten es ja wenigstens schon als Konzept und damit stehen sie schon im diametralen Gegensatz zum türkischen Staat, wie er heute ist, unter Erdogan, das eine ganz klare Religiosierung nochmal fordert, und natürlich den anderen politischen Kräften im Nahen Osten. Die Kurden sind derzeit diejenigen, die diesen inklusiven, demokratischen, auf Gleichberechtigung fokussierten Ansatz überhaupt so proaktiv verfolgen. Ob sie damit immer erfolgreich sind, ist dahingestellt, aber sie sind diejenigen, die tatsächlich das auf ihre Fahne zumindest mal aufgeschrieben haben. Das, denke ich, kann man unzweifelhaft sagen, dass das so ist.
Eine Frage und dann gehen wir ins nächste Referat.
Migrationsbewegungen, wo dann diese Gruppe selber nochmal entschieden ist. Es gibt auch in diese Aufteilung in vier Länder zu einer sehr großen Migrationsbewegung geführt hat. Also die erste pan-kurdische das erste große pan-kurdische Treffen findet in Berlin statt. Ja? Natürlich, wo aus allen Ländern, damals Syrien, Irak, der Türkei, Studierende hinkamen. Ja? 1950 gab es dann, 1957 wurde die erste kurdische Studentenvereinigung gegründet. Ja? Und also in meiner Arbeit argumentiere ich, dass eigentlich die Idee und die Praxis des Nationalen, der kurdischen Idee, eigentlich am stärksten in Europa entwickelt wurde und umgesetzt wurde, weil im Exil es Möglichkeiten gab, die es in all diesen repressiven Ländern nicht gab. Ja, man durfte ja nicht sich mobilisieren in der Türkei oder in Syrien. Und in dieser Migrations- und Exilbewegung ist etwas ganz Spannendes entstanden, dass eigentlich Kurdistan, also ich spreche da von Euro-Kurdistan, ja, dass also die Idee und die wirkliche Standardisierung, der erste Fernsehsender, die ersten Institute, kurdische Institute, sind alle in Europa entstanden von Migranten. Also man sieht da natürlich, also von kurdischen, ja, Migranten, kurdischen Akteuren, und man sieht natürlich, was für eine enorme transformative Macht eigentlich Migration enthält. Und ich würde auch sagen, letzter Satz, dass das ein Beispiel dafür ist, was auch mit Syrien passieren wird. Ich denke, dass sich der Nahe Osten, also insbesondere Syrien, sich durch diese große Migrationsbewegung verändern wird. Denn die kurdische Bewegung hat sich sehr stark durch diese Migrationsbewegung verändert. Und genauso, nicht morgen, aber in 10 Jahren, in 15 Jahren, werden natürlich diese großen Gruppen, die jetzt in Europa sind, die werden sich ja weiterhin auch noch mit Syrien sich beschäftigen natürlich, werden aber